Herzlich willkommen in den Räumen des Volksheims in Mönchengladbach heute Abend zu einem, wie wir hoffen und eigentlich auch zuversichtlich sind, sehr interessanten Abend und anregungsreichen Abend. Ich darf begrüßen im Namen der Region, des Regionaldekans, der leider noch nicht hier ist. Er wollte eigentlich kommen, aber vielleicht ist er bei einem der zahlreichen anderen Termine irgendwo hängen geblieben. Vielleicht kommt er eben auch noch. Dann darf ich noch begrüßen, auch im Namen des Kollegen Karl Sasserath vom Arbeitslosenzentrum, der Volksheim Mönchengladbach und das Arbeitslosenzentrum sind sozusagen beide Zuwendungsempfänger aus dem Solidaritätsfonds des Bistums Aachens. Das ist eben sozusagen auch der Solidaritätsfonds und die Solidaritätskollekte sind sozusagen Anlass, warum wir auch heute Abend diese Veranstaltung vorbereitet haben. Es ist nämlich eine besondere Situation im Bistum Aachen. Das ist bei weitem nicht in allen Diözesen in Deutschland so, sondern nur in einer maximal einer Handvoll, wo die Arbeitslosenarbeit aktiv auch gefördert wird. Und in allen Regionen gibt es aus den Kirchensteuermitteln tatsächlich Mittel, insgesamt etwa 860.000 im Moment pro Jahr, die an die Projekte in den Regionen ausgeschüttet werden. Davon profitiert eben in der Region Mönchengladbach eben das Arbeitslosenzentrum und der Volksverein. Perspektiven geben, Arbeit stärkt, erfüllt und vernetzt. So ist ein neuer Slogan und der wird dann nochmal ergänzt unter dem Aspekt Kirche, Arbeitslosenarbeit, Kirche heute. Beraten, qualifizieren, fördern und begegnen. Damit sind Begriffe beschrieben, die die Arbeitslosenarbeit im Bistum Aachen kennzeichnen und aus denen heraus sich zahlreiche Angebote eben ableiten, sei es in der Tat im Rahmen von Beratung und Begegnung oder im Rahmen von ganz vielfältigen Initiativen im Bereich der Arbeitsförderung, der Angebote und der Qualifizierung von insbesondere langzeitarbeitslosen Frauen und Männern oder eben auch arbeitslosen Jugendlichen. Als Kirche oder die beiden großen Kirchen haben 1997 ein gemeinsames Papier verabschiedet für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Und aus diesem Papier möchte ich kurz etwas zitieren, weil ich denke, auch wenn sich seitdem einiges verändert hat, was man heute allgemein unter Globalisierung versteht und sich auch unsere Gesellschaft dank verschiedener Gesetze und Gesetzesinitiativen verändert hat, gilt das, was da steht, immer noch. Obwohl die Arbeitslosigkeit ein gesamtwirtschaftliches Problem darstellt, ist das Vorurteil weit verbreitet. Sie beruhe auf individuellen Versagen. Viele Arbeitslose beziehen solche Schuldzuweisungen auf sich, ziehen sich aus Scham zurück und fühlen sich vielfach ausgegrenzt. Sie vermissen die Chance, ihren Lebensunterhalt eigenständig zu sichern, Kontakte zu pflegen, sich weiter zu qualifizieren und am gesellschaftlichen Leben verantwortlich zu beteiligen. Die lang anhaltende Massenarbeitslosigkeit verschärft die Auswahl- und Verdrängungsprozesse des Arbeitsmarktes. Das zieht sich jetzt ja nochmal 20 Jahre fast weiterhin. Sind Personengruppen bestimmten Leistungsanforderungen nicht gewachsen, so finden sie, wenn sie einmal arbeitslos geworden sind, nur noch sehr schwer eine Anstellung. So fühlen sich Hunderttausende Langzeitarbeitslose nicht mehr gefragt. Arbeitslose, die längere Zeit keine Arbeit finden, werden schließlich in vielen Fällen unfähig, Arbeit zu suchen und werden zu Menschen ohne Erwartungen. Verbitterung und Resignation zerstören das Vertrauen in die demokratische Gestaltbarkeit der Gesellschaft. Perspektivlosigkeit und Angst vor dem sozialen Abstieg sind ein Nährboden für Gewaltbereitschaft und Fremdenfeindlichkeit. Von ausgesprochener Aktualität, muss man sagen, dass es 20 Jahre her ist, dass es formuliert worden ist. Ich möchte eine zweite Facette hinzufügen, indem ich etwas zitiere von dem Neurobiologen Joachim Bauer, der aus neurologischer und biologischer Sicht Dinge im Blick auf oder Aspekte im Blick auf Arbeit formuliert. Arbeit als Resonanzerfahrung oder Entfremdung. Indem wir arbeiten, begegnen wir der Welt. Eine weitere Art von Weltbegegnung ist die mit uns selbst. Zur dritten Art von Weltbegegnung gehört, last but not least, dass wir uns gemeinsam mit anderen reproduzieren können. Uns das, was wir durch Arbeit zu Wege gebracht haben, gefällt und Freude macht, wo wir uns in dem, was wir tun, in unserer Identität wiedererkennen und wo wir für das von uns Geleistete die Anerkennung und Wertschätzung anderer gewinnen, dort wird Arbeit zu einer Resonanzerfahrung. Die Suche nach Spiegelungs- und Resonanzerfahrungen ist ein Grundmotiv menschlichen Lebens. Entfremdung ist im Arbeitsleben das Gegenstück zur Spiegelung. Sie bedeutet das Ausbleiben von Resonanz und die Erfahrung von Sinnlosigkeit. Ohne Arbeit können wir nicht leben. Nicht nur deshalb, weil wir uns selbst erhalten, unser Auskommen verdienen und die Voraussetzungen für unsere biologische Reproduktion schaffen müssen, sondern auch, weil wir über Arbeit nach etwas streben, ohne das wir nicht leben können. Soziale Teilhabe, Wertschätzung, Anerkennung, persönliche Identität und Sinnstiftung. Wer die Schmerzzentren seines Gegenübers reizt, wird auf Aggression nicht lange warten müssen. Eine weitreichende Entdeckung der modernen Gehirnforschung war die erste vor kurzem gemachte Beobachtung, dass die Schmerzzentren des Menschengehirns nicht nur dann aktiviert werden, wenn einem Menschen körperliche Schmerzen zugefügt werden. Sie reagieren auch dann, wenn eine Person sozial ausgegrenzt oder gedemütigt wird. Arbeitslos zu sein ist für Menschen, die gerne arbeiten würden, eine besonders üble Form der sozialen Ausgrenzung. Soweit ein paar Zeilen und ein paar Zitate sozusagen zur Einstimmung auf ein sicher nicht ganz leichtes Thema. Gleichwohl ist es so, dass wir jetzt gleich in zwei Elemente heute Abend erleben dürfen. Das erste ist, wir haben den Blick auf die Vorbereitung hier im Hause heute mit Frau Zimmer, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen darf. Mit ihr haben wir heute einen kleinen Workshop gemacht. Kollegin Stefanie Neumann hat eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen Angeboten zusammengetrommelt und insgesamt 8 oder 9 Leute gefunden, die auch mitgemacht haben. Und die haben eben einige Ergebnisse auch hier auf diese Tafel präsentiert. Aber die werden zu Beginn auch ein kurzes Zwiegespräch hier präsentieren. Anschließend wird Frau Zimmer Ihnen einige Kostbarkeiten aus ihrem Buch Nicht von schlechten Eltern präsentieren. Und Frau Zimmer hat sich auch gerne bereit erklärt, anschließend gemeinsam mit Ihnen Fragen zu besprechen, zu Fragen und Antworten, so gut es denn geht, zu geben. Oder eben aus ihrem Erfahrungsschatz dieser Ich-Geschichte oder Geschichte aus der Ich-Perspektive mit Ihnen zu teilen und darüber Sie zu informieren und sicher auch nicht nur zu informieren, sondern eben auch ja, Sie anzusprechen und zu bewegen und anzuregen. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit im Augenblick und darf dann die Frau Kolbe und die Steffi bitten, nach vorne zu kommen.
Ja, es ist doch erstaunlich, was man so in 90 Minuten mit völlig unbekannten Menschen über sich gegenseitig plötzlich so erfahren kann in so einer kurzen Zeit. Wir haben heute in diesem Schreibworkshop eben 2 Ergebnisse gehabt oder 2 Dinge gemacht. Das eine war eine freie Assoziation zu Bildern. Und daraus sind wirklich erstaunliche kleine Geschichten entstanden. Einige sind wirklich geborene Märchenerzähler, andere haben tagebuchartige Einträge verfasst oder sehr persönliche Texte, ähnlich auch wie vielleicht Texte, aus denen letztendlich dann mal mein Buch entstanden ist, Reflexion, Selbstwahrnehmung. Sie sehen diese Texte dort an dieser Tafel und sind herzlich eingeladen, sich die nachher anzugucken. Die sind ganz unterschiedlich. Es gab keine Vorgaben. Manches sind Punkte, manches sind Skizzen und manches sind fast vollendete Texte. Und wie gesagt, irgendwie sagen dann doch die Texte auch wieder was über die Person. Also es ist ganz erstaunlich, wie nah man sich kommt in diesem sich einfach mal hinsetzen und 15 Minuten irgendwas schreiben zu irgendeinem Bild, was einem irgendeine Fremde gerade mal so in die Hand gedrückt hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Leider sind die meisten Teilnehmer heute nicht hier, außer drei. Zwei davon sehen Sie hier. Und ich freue mich sehr, dass die unseren zweiten Teil vom Schreibworkshop vorstellen wollen. Und zwar haben wir einen kleinen SMS-Roman geschrieben, der so wie stille Post vor sich ging. Es gab also 160 Zeichen sozusagen, eine SMS und jeder hat dann nur die des Vormanns gesehen und so ist ein kleiner Dialog entstanden und wir haben die besten Teile dieses Dialoges für Sie ausgewählt. Und den hören wir jetzt. Wie gesagt, das ist alles innerhalb ganz spontan, nicht groß redigiert, sondern ganz aus dem Ärmel geschüttelt entstanden. Aber trotzdem finde ich dafür ein tolles Ergebnis.
Hi Schatz, ich warte schon seit einer Stunde auf dich. Wo bist du denn? Ich finde das unfair. Warum sagst du mir nicht, was los ist? Melde dich endlich.
Hallo mein Schatz. Entschuldige, habe geschlafen. Mir ging es überhaupt nicht gut. Hatte etwas Stress gehabt. Hoffe, du entschuldigst meine späte Meldung. Was hast du für Sorgen?
Hi, nicht schlimm, Schatz. Wollte eigentlich nur fragen, wann du mit mir ins Kino gehen wolltest und was mit dem Vorstellungsgespräch geworden ist. Und warum Stress bei dir?
Na, das ist doch eine klare Ansage. Kino am Samstag. Der Film soll echt super sein. Vorstellungsgespräch war super. Habe den Traumjob. Was Samstag bei dir? Wäre cool.
Samstag geht bei mir leider nicht. Bin auf einer Geburtstagsfeier. Aber Sonntag hätte ich Zeit. Wegen des Jobs kann ich nur gratulieren. Das muss gefeiert werden.
Sonntag kann ich nicht. Da tanze ich in einem rosa Tütütwalzer auf einem unsichtbaren Regenbogen. Danach reise ich für 2 Tage um die Welt und besuche einen Esel.
Also, wo hätte uns diese Geschichte noch hingeführt, wenn wir sie noch weitergeschrieben hätten? Dann soll ich gleich weiter? Also, dann. Dann heiße ich Sie nochmal herzlich willkommen zu meiner Lesung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich sage vielleicht nochmal ganz kurz was zu mir. Mein Name ist Undine Zimmer, mein Buch heißt Nicht von schlechten Eltern, meine Hartz-IV-Familie. Ich sage es gleich vorweg, meine Hartz-IV-Familie wollte der Verlag da unbedingt haben, weil jeder, der rechnen kann, sagt, ja wie, sie ist 79 geboren, da gab es doch noch gar kein Hartz-IV. Das stimmt, das war damals die Sozialhilfe. Aber ich finde den Titel trotzdem passend, weil Hartz-IV ja einfach so ein Schlagwort geworden ist, einfach vielleicht für dieses Gefühl der Ausgeschlossenheit, für dieses Schuldgefühl, dass es an der Person liegt, dass man seine Lebenssituation nicht so verändern kann, wie man möchte, dass man irgendwie nicht mehr Teil der Gesellschaft ist, dass man ein Verlierer ist, dass man unzuverlässig ist, dass man faul ist. all diese Vorurteile oder auch so ein bisschen Trotz liegen da drin in dem Satz vielleicht, ja, ich bin eben Harzer, ich bin eben draußen, wenn das jemand für sich in Anspruch nimmt. Also das ist ein ganz schweres Wort geworden in recht kurzer Zeit. Will man sowas strategisch ausprobieren, ein Wort zu nehmen und dem so eine Durchschlagskraft zu verpassen, dann schafft man das wahrscheinlich nicht. Aber dieses Wort hat eben einfach dieses Stigma. Und das ist einfach durch Hartz IV sehr viel deutlicher geworden. Deswegen passt für mich dieser Begriff Hartz IV-Familie. Ich will ja beschreiben, wie fühlt sich das an, so ein Leben auf Staatskosten? Was hängt da alles dran und was steht vielleicht alles dahinter, worüber man sich gar keine Gedanken macht? Und ich glaube, das gilt für das persönliche Empfinden genauso für die soziale Hilfe, wie eben, ob es jetzt Arbeitslosengeld 2 heißt oder 10 oder 15 oder 53a oder was auch immer es da alles gibt oder Grundsicherung. Das bleibt für die Betroffenen ungefähr das Gleiche, zumindest in den Punkten, auf die es mir ankommt. Und wenn es um diese Identifizierung, um Identität geht. Ich will noch zwei Dinge zu mir sagen. Also ich bin geboren in Berlin, ich bin in West-Berlin zur Schule gegangen, das wird ja immer gefragt. Ich bin so am Stadtrand zur Schule gegangen, heute würde man sagen Problemkiez. Damals ist mir das nicht so aufgefallen. Und ich werde auch sehr oft gefragt, was ist denn meiner Meinung nach Armut, weil es ist ja immer das gleiche, das zweite Wort, was dann so nach Hartz IV kommt. Und ich antworte dann immer und sage, ja, wenn ich in einer reichen Gesellschaft wie Deutschland eben nicht meine Träume verwirklichen kann, wenn ich nicht mein Leben selbst gestalten kann und meinen Platz in der Gesellschaft auch nicht finde, wenn ich sogar vielleicht viel mehr dieses Gefühl habe, gar keine Wahlmöglichkeiten mehr zu haben. Und dass alle Wege versperrt sind. Dann werde ich oft gefragt, waren Sie denn arm? Beziehungsweise ich werde gar nicht gefragt, sondern man setzt voraus, dass ich arm war. Dann sage ich, was meine Mutter sagen würde. Die würde nämlich antworten, wir waren nicht unbedingt arm, wir hatten aber immer halt wenig Geld. Dann werde ich oft gefragt, was ist denn Luxus? Wo fängt denn Luxus überhaupt an? Für mich persönlich fängt Luxus schon an mit dem Besitz eines Führerscheins und vielleicht eines Autos. Dann werde ich auch ganz oft gefragt, ja, was haben Sie denn jetzt in Ihrer Kindheit am meisten vermisst? Und die meisten erwarten jetzt wahrscheinlich irgendwelche materiellen Dinge. Aber am meisten vermisst habe ich meinen Papa. Meine Mutter war nämlich alleinerziehend und mein Vater und ich haben uns ab und zu gesehen, aber er war irgendwie nie wirklich da. Und worum geht's jetzt in diesem Buch? Nicht von schlechten Eltern, meine Hartz-IV-Familie. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, es geht halt um einen Mann und eine Frau, die mit vielen Hoffnungen, mit Träumen und mit Defiziten in ihr Leben gestartet sind. Sie haben sich getroffen, geheiratet, geschieden. Und dann sind sie durch verschiedene Umstände arbeitslos geworden und ist geblieben. Und es geht um ihre Tochter. Und die beiden Menschen sind meine Eltern und die Tochter bin eben ich. Und warum habe ich jetzt so ein Buch geschrieben? Eigentlich vor allem, um Mut zu machen, um mal ohne zu bewerten, zu schildern, wie so ein Leben sich eben anfühlt und warum diese Frage, ja, warum haben die beiden denn nicht einfach gearbeitet? Warum das nicht so einfach mit einem Darum zu beantworten ist? Und ich möchte halt auch gern zeigen, dass Stereotypen bei der Beantwortung dieser Frage nicht besonders hilfreich sind. Und dann ist mir noch eins ganz wichtig, bevor ich Ihnen gleich erzähle, wie meine Lesung funktioniert. Wenn Sie meine Geschichte hören, ich kann eben nur meine Geschichte zur Verfügung stellen, weil ich nur von mir 100% behaupten kann, dass ich weiß, wie es war. Ich bin aber nur ein Beispiel oder mir ist wichtig, dass meine Geschichte nicht als, da geht es nicht um mich drum, sondern ich würde Sie bitten, dass Sie meine Geschichte als ein Beispiel nehmen für viele, viele andere Geschichten, die hier tagsüber so durch die Hallen laufen und viele andere Familien. Denn ich bin fest überzeugt, dass so untypisch meine Eltern auch Ihnen vorkommen mögen, dass die nicht die einzigen sind und dass wir keine Ausnahme sind, unsere Familie, dass ich keine Ausnahme bin, sondern eben nur ein Beispiel irgendwo aus der Mitte. Es gibt welche, die empfinden meine Wirklichkeit oder was ich erlebt habe schon als unglaublich furchtbar und mitleiderregend. Und es gibt Leute, die sagen, ja, was will denn die eigentlich? So schlimm war das doch gar nicht. Es gibt viel Schlimmeres. Und beides stimmt. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil die wichtigen Komponenten, die denke ich, eine Rolle spielen, wenn man sich fragt, ja, was heißt das denn jetzt, sozial benachteiligt zu sein? Die sind trotzdem in meiner Geschichte drin. Aber jede Familie füllt sie eben mit anderen Details und anderen Komponenten der Faktoren. Genau, deswegen geht es eigentlich, auch wenn es sehr persönlich wird heute Abend, eigentlich geht es nicht um mich, sondern es geht um all die anderen, die heute Abend hier nicht auf der Bühne sitzen und sich, sage ich mal, genießen dürfen, ihre Geschichte so zu präsentieren, sondern die in ihren Geschichten noch leben und die Tag für Tag eben mit sich rumtragen und noch versuchen, zu einem Happy End zu machen. Genau. So, es funktioniert heute Abend so. Sie sehen auf der Bühne verschiedene Gegenstände. Jeder dieser Gegenstände ist mit einem Kapitel verbunden oder einem Abschnitt, den ich ausgesucht habe zum Lesen. Sie bestimmen also die Reihenfolge der Abschnitte, die ich lese. Es funktioniert nach dem Prinzip ausnahmsweise mal darwinistisch. Wer am lautesten und zuerst schreit, bestimmt, bestimmt, was gelesen wird. Allerdings den ersten Teil, den ersten und den letzten, den bestimme ich. Und ich würde anfangen und für das erste, das steht die Lidl-Tüte, das Klischee schlechthin für den Harzer. Das steht für die Einleitung. Und danach, wie gesagt, suchen Sie sich was aus. Es ist auch so, alle Gegenstände, das dauert über eine Stunde. Wir werden nicht alle schaffen. Ich wollte ja auf die Uhr gucken. Sondern wir werden, so die meisten schaffen. Aber ich denke, alle wird wahrscheinlich zu lang. Das heißt, überlegen Sie gut, welche Sie sich auswählen. Und dann habe ich noch eine Frage, bevor es richtig losgeht. Man ist ja heutzutage so mit Social Media und so. Man muss ja auf alles achten, alles mitmachen. Ich mache immer ein Bild von meinem Publikum. Hat jemand was dagegen? Sonst bitte jetzt aufmucken. Nein, Sie landen dann morgen auf meiner Facebook-Seite. Genau, mein reizendes Publikum. Wunderbar. Also. Am Anfang meines Buches steht ein Zitat meiner Mutter. Ich bin sehr dankbar, dass ich Zitate meiner Mutter für mein Buch auch verwenden durfte. Und das, was so als Motto so ein bisschen vorneweg steht, ist: Ich habe das Leben so gerne rechtschaffen leben wollen und in allem richtig handeln, sagt meine Mama. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass in diesem Land jeder die gleichen Chancen hat. Sie hat mich dazu ermutigt, zu träumen, obwohl sie sich in den Warteräumen des Jobcenters nicht als vollwertiger Mensch und oft hilflos gefühlt hat. Ich habe sie nie auf andere oder auf den Staat schimpfen hören. Du kannst alles im Leben erreichen, was du willst, hat sie zu mir gesagt, obwohl sie wusste, dass sie mir dann irgendwann bei den Hausaufgaben nicht mehr würde helfen können, obwohl sie nachts von all den Leckereien träumte, die nie in unserem Einkaufswagen lagen. Hartz-IV-Empfänger gelten in der Öffentlichkeit allzu oft als Jammerlappen, Flaschensammler, gewaltbereite junge Männer. Sie werden eher als Asoziale wahrgenommen, denn als Mitbürger. Oder man führt sie in Talkshows und Reportagen als traurige Helden vor, als tapfere Alleinerziehende, als unfreiwillige Frührentner oder als arme Selbstständige, die ohne Schuld in Not geraten sind und um das Recht auf ihr Auto kämpfen. Meine Eltern gehören weder zur einen noch zur anderen Gruppe. Sie haben ein mittleres Bildungsniveau, sie legen Wert auf gesunde Ernährung und sie hören Kulturradio. Und womöglich sind sie nicht die Einzigen. Erste Erinnerungen an die Arbeitslosigkeit. Als ich das erste Mal neben meiner Mutter auf der breiten Holzbank eines Wartesaals saß, war ich noch nicht einmal 3 Jahre alt und meine Mutter schon arbeitslos. Ich war noch sehr klein, aber ich erinnere mich an die weite Steinhalle, so endlos wie die Wartezeit, an dröhnende Lautsprecher und daran, dass meine Mutter geweint hat. Damals, 1981, war das Sozialamt im Künstlerhaus Bethanien am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg untergebracht. Es war schmutzig und es wurde viel geraucht. Eine Spielecke für Kinder gab es natürlich nicht. Und die Lautsprecherdurchsagen waren damals so unverständlich, dass meine Mutter die ganze Zeit Angst hatte, vor lauter Rauschen ihren Namen zu überhören. Wir hatten schon so lange gewartet, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Also hat sie zaghaft an eine Tür geklopft, um nachzufragen, ob sie vielleicht doch schon aufgerufen wurde. Hinter der Tür hatte ein Sachbearbeiter gerade seine Stullen ausgepackt und die Zeitung aufgeschlagen. Und er hat sie gleich angeschnauzt. Und da hat sie angefangen zu weinen. Meine Eltern waren, solange ich denken kann, Langzeitarbeitslose. Eine alleinerziehende Mutter und ein geschiedener Vater und Arbeitsaufstocker, der als Taxifahrer weniger verdiente als ich später mit meinen schlecht bezahlten Studentenjobs. Mittlerweile sind sie beide über 60 und erhalten eine kleine Rente mit ergänzender Sozialhilfe. Leider ist keinem von beiden die sogenannte Integration in den Arbeitsmarkt gelungen. An der Zahl der Bewerbungen, einem mangelnden Wunsch nach Unabhängigkeit und Arbeit lag das nicht. Für mich gehören meine Eltern zu jenen unsichtbaren Helden, die in unserem Land jeden Tag um ihr soziales Überleben kämpfen. Im Vergleich zur Mehrheit hatten sie in diesem Kampf eine schlechte Ausgangsposition. Sie haben sich aber, obwohl sie sich oft erniedrigt fühlten, ihre Würde bewahrt. Trotzdem beeinflusst die Sozialhilfe bis heute ihr Leben und damit eben auch meins. So, jetzt dürfen Sie. Die Keksdose. So, die Keksdose. Die Keksdose steht für Feste. Feste liefen bei uns zu Hause nämlich vielleicht ein kleines bisschen anders ab als vielleicht bei Ihnen oder bei anderen. Deswegen heißt das Kapitel auch »O, du Schreckliche«. Feste sind für die meisten Kinder unbeschwerte Erlebnisse. Die Eltern nehmen alles in die Hand und für ein Kind sind es Tage, an denen es an nichts denken muss, sondern einfach nur genießen kann, was die Eltern sich an Überraschungen ausgedacht haben. Das war bei mir anders. Wie feiert man eigentlich einen Geburtstag, wenn man nur zu zweit ist und keiner von beiden eine Ahnung hat, wie so ein Fest richtig gestaltet wird? Die Mutter fragt die Tochter, was sie möchte, die ist aber noch im Kindergartenalter und hat bestenfalls vage Vorstellungen, vielleicht noch gerade davon, was wann wo stattfinden soll und was es unbedingt zu essen geben muss. Aber für was anderes als einen selbstgebackenen Kuchen war bei uns kein Geld da. Selbstgebackener Kuchen ist ja auch eigentlich etwas Schönes. Meine Mutter hat immer Marmorkuchen gebacken, weil das der einzige Kuchen war, den sie backen konnte. In meinen Augen war das ein Erwachsenenkuchen. Ich hätte gern die tiefgefrorene Sahnetorte gehabt. An ein Unterhaltungsprogramm, an Kostüme, an einen Ausflug zu McDonald's, in den Zoo oder ins Kino, an all das, was an anderen Kindergeburtstagen stattfindet, war gar nicht zu denken. Mein Geburtstag musste überwiegend mit den Mitteln bestritten werden, die es eh schon bei uns zu Hause gab. Zusätzliche Anschaffungen mussten einen engen Rahmen einhalten. Eine Packung Wunderkerzen, ein paar besondere Süßigkeiten, damit war er ausgeschöpft. Der Geburtstag verlief dann recht improvisiert, denn meine stille Mutter ohne robuste Kindererfahrung war mit vielen tobenden Kindern einfach überfordert. Dafür aber durften wir mit den Möbeln spielen, die Matratzen umstellen, uns mit allen Tüchern und Gardinen verkleiden, die es in der Wohnung gab. Trotzdem fehlte jemand, der das Ganze anleitete oder einen Streit schlichtete. Meine Mutter ließ uns einfach machen. Vielleicht ist es deshalb nicht verwunderlich, dass meine schönste Geburtstagserinnerung eine ganz intime ist, die nur meine Mutter und ich teilen. Wir wohnten damals in Kreuzberg, gegenüber vom Waldeckpark, wo im September, in dem ich Geburtstag habe, die Strauchrosen blühen und duften. Dieser Park war mein Reich. Die Schaukel aus dem alten Autoreifen hatte ich bei meinem ersten Besuch sofort in Beschlag genommen. Mit den Sandkisten und den Schaukelpferden fühlte ich mich vertraut. Ich wusste, wo die Büsche Höhlen haben, und ich war dort auf dem Spielplatz in meiner eigenen Welt, meistens allein. Am Abend vor meinem 6. Geburtstag schlichen meine Mutter und ich uns in der Dämmerung in den Park. Ein richtiges Streichegefühl verband uns. Meine Mutter hatte eine Plastiktüte und eine Kneifzange dabei, mit der wir einige Rosenstängel von den Beeten neben dem Sandkasten abknipsten. Allein diese Spannung machte diesen Strauß wertvoller als jeden, den man hätte kaufen können. Es fühlte sich an, als dürften wir das tun, weil wir uns ja keine Rosen kaufen konnten und weil ich genau diese Rosen im Park so sehr mochte. Niemand hat uns aufgehalten oder erwischt. Ich steckte meine Nase dann in die Blüten und atmete den Duft ein, bis die dünne Haut der Blütenblätter sich an die Nasenlöcher saugte. Und am nächsten Morgen fand ich meine Geschenke auf einem kleinen Tisch, den meine Mutter mit einem Tuch bedeckt hatte, das von bunten, metallisch glänzenden Fäden durchzogen war. In der Mitte thronte der üppige Rosenstrauß. Ich fühlte mich seinen Blüten so nah wie die Ida aus dem Märchen, die Blumen der kleinen Ida von Hans Christian Andersen, das mir meine Mutter ab und zu vorlas. An den Geburtstagen meiner Freunde war mir meist unbehaglich zumute. Plötzlich waren da lauter fremde Kinder in den Räumen, die mir eigentlich so vertraut waren, Freunde meiner Freunde, denen ich sonst nicht begegnete. Und als es Mode wurde, alles in bewegten Bildern festzuhalten, fingen die Eltern auch noch an, Kameras zu kaufen und alles zu filmen. Da wäre ich am liebsten gleich wieder gegangen. Andere Kinder machten Faxen oder redeten ununterbrochen vor der Kamera. Ich stand ganz still und ich rührte mich nicht. Diese Taktik des Unsichtbarmachens beherrsche ich immer noch fast bis zur Vollkommenheit. Der Geburtstagmorgen mit meiner Mutter war immer etwas Besonderes. An einem frühen Herbstmorgen riecht die Luft im Zimmer so besonders, vor allem wenn man eine Kerze in der Morgendämmerung anzündet. Meine Mutter hat mich immer mit einer Kerze geweckt und mir etwas ans Bett gebracht. Einen Kakao, einen Tee, ein Stück Kuchen. Sie hat mich mit kleinen liebevollen Gesten beschenkt, die mir mehr bedeuteten als teure Geschenke. Geschenke spielten eigentlich eine untergeordnete Rolle an diesem Tag. Und das hatte auch einen besonderen Grund. Oft waren sie keine Überraschung mehr. Meistens hatten wir schon Monate vorher etwas gefunden, das wir unbedingt haben wollten. Bücher oder Schuhe, ein Kuscheltier. Wenn ich es mit meiner Mutter entdeckt hatte und es eigentlich zu teuer war, aber es sich so anfühlte, als müsste ich es noch unbedingt haben, dann suchten wir nach einem Grund, der den Kauf legitimierte, den sofortigen Kauf. Denn man war nun einmal dort und die Dinge, die es heute gab, konnten morgen weg sein oder teurer werden. Ein Zögern barg außerdem die Gefahr, dass die ohnehin mühsam getroffene Entscheidung wieder in Frage gestellt wurde oder praktische Hindernisse die genaue Kalkulation von Zeit, Geld und Kräften unrentabel machten. Wenn also etwas Großes oder ein Kauf außer der Reihe fällig wurde, etwas, das unsere Verhältnisse überstieg, dann kamen uns die Feiertage zu Hilfe. Wir haben sie gedanklich einfach vorverlegt. Und so haben wir uns im Sommer Möbel von IKEA zu Weihnachten geschenkt. Im Frühjahr fand sich vielleicht genau das richtige Geburtstagsgeschenk für mich. Meistens haben wir die Dinge dann zu Hause nicht bis zum Stichtag aufgehoben, sondern gleich benutzt. Oft war es eben auch etwas, das wir gleich brauchten. Es gab dann die Verabredung, dass es dafür zum entsprechenden kalendarischen Feiertag kein Geschenk gibt. Aber es gab immer irgendetwas Kleines. Manchmal auch Bücher, die ich schon aus dem Regal meiner Mutter kannte, sozusagen eine nachdrückliche Leseempfehlung. Der Kauf eines sehnlich gewünschten Objekts war etwas Feierliches. Manchmal anstrengend, wie ein Kampf, sagt meine Mutter. Dafür entschädigte dann das Siegesgefühl, wenn wir unsere Trophäe zu Hause auspacken konnten. Allerdings tauchte oft bis zum nächsten tatsächlichen Geburtstag ein neues starkes Bedürfnis oder ein Sehnsuchtsgegenstand auf, für den wir dann eine weitere Rechtfertigung finden mussten, wenn es unmöglich schien zu verzichten. Und so kam es in einem Jahr schon mal vor, dass wir uns im Sommer bereits bis Ostern des nächsten Jahres beschenkt hatten. Das war aber eine Ausnahme. Meine Mutter und ich beschenken uns allerdings immer noch nach diesem Lustprinzip. Der Schlüssel. Okay, ich sage, wenn Sie nichts sagen, dann lese ich nicht weiter, ne? Also. Der Schlüssel, der Autoschlüssel. So, am Anfang steht meistens ein Vergleich. Entschuldigung. Ich warte auf eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin. Ein schwarzer Mercedes hält vor dem Tübinger Bahnhof. Hattest du Sorge, dass wir nicht kommen? Fragt mich der Mann. Drahtig, dynamisch, grüne Fließjacke, silberne Strähnen. Wenn ich nicht gekommen wäre, hätte ich schon jemanden geschickt. Und bevor ich antworten kann, hat er meinen Rucksack schon im Kofferraum verstaut. Ich setze mich also auf die hellblaue Decke, die auf dem Rücksitz ausgebreitet ist, neben den Picknickkorb. Da sind zwei Thermoskannen, eine ist für Sie. Seine Frau dreht sich zu mir um. Sie hat mittelbraune Haare, kinnlang, die Augen ein bisschen geschminkt, eine, die Laugenbrötchen und Kaffee um 7 Uhr morgens für sich, ihren Mann und eine wildfremde Mitfahrerin vorbereitet hat. Der Mann fährt schnell und sicher. Er strahlt diese Aura von »Ich habe alles im Griff« aus, ohne angeberisch zu wirken. Die beiden sind auf dem Weg zu ihrer Tochter, die 700 Kilometer von Tübingen in einer Kleinstadt oberhalb Berlins gerade ein Praktikum macht. Diese Strecke werden sie retour in 2 Tagen zurücklegen. Ganz schön anstrengend, denke ich. Und als ob sie meine Gedanken gehört hätte, sagt die Frau fröhlich, ja, das ist nur halb so weit wie nach Istanbul. Ihr Mann kommt nämlich von dort. Sie fahren sehr organisiert. Es ist die Fahrt mit den meisten Pausen und doch eine der schnellsten, die ich nach Berlin mitgefahren bin, sicher die kurzweiligste, denn ich beobachte diese beiden interessiert und ich vergleiche sie mit meinen Eltern. Ich ahne, dass sie sich im Studium kennengelernt haben. Bei den letzten Zügen einer Zigarette erzählt er mir, wie er als Student in Tübingen Schnee geschippt hat. Jeder hat hier seins. Er trainiert eine Fußballmannschaft, sie ist Lehrerin und organisiert offensichtlich mit großer Begeisterung Ausflüge für ihre Klassen. So stelle ich mir richtige Eltern vor. Den Gedanken kann ich mir einfach nicht verkneifen. Sie fahren ein großes Auto, sie machen Urlaub. Sie bringen ihrer Tochter mal eben 2 Kisten mit Türkischbüchern und ein paar Kleinigkeiten vorbei. 2 Tage Urlaub, mehr Zeit kann keiner von beiden freinehmen. Aber sie schmiert halt die Brötchen und die beiden fahren einfach los. Und falls ihre Tochter da oben bleiben würde, ja, dann bräuchte sie bald ein Auto. Man hat ihr nämlich einen Ausbildungsplatz angeboten, erzählt mir die stolze Mutter. Die Tochter macht außerdem gerade den Führerschein. Sie könnte sich dort vielleicht ein billiges Auto kaufen, sagt die Mutter. Oder, denke ich, die Eltern würden ihr eins besorgen, da bin ich nämlich ganz sicher. Meine Eltern könnten mir keine Kisten bringen, mich nicht beim Autokauf beraten. Meine Eltern würden mich vermutlich auch nicht besuchen kommen, schon gar nicht an einem Wochenende so viele Kilometer hin und zurück fahren. Ich schaue durchs Autofenster auf die Landschaft. Wegen der Nebelschwaden sieht man fast nichts. Und ich kann auch nicht schlafen, weil der Radiosender so laut ist. SWR mit Pop und Hits. Und die Lehrerin singt einen Refrain mit. Du bist am Leben oder irgendwie sowas. Aber ich mag sie dafür. Und ich denke zum ersten Mal daran, dass meine beiden Eltern mittlerweile 10 Jahre älter sind als diese beiden. Autos machen mich eben sentimental. Autos haben mich immer an Orte gebracht, an die ich ohne Auto nicht gekommen wäre oder an die meine Mutter nicht hätte mit mir fahren können. Es ist Luxus, von der Haustür direkt ans Ziel zu kommen, ohne die U-Bahn zu benutzen oder die Schuhe nach der Länge des Weges und den Pflastersteinen zwischen Ziel und Bahnhof wählen zu müssen. Als Kind wollte ich nie ankommen und nie aussteigen müssen. Einige Male haben uns Freunde abends mit ihrem Auto nach Hause gefahren. Ich erinnere mich an die Lichter. Ich wollte immer einschlafen, damit man mich nicht aus dem Auto holen konnte, wenn wir da waren. Aber ich konnte nie schlafen, weil ich ja nichts von der Autofahrt verpassen wollte. Also habe ich am Ende immer so getan, als würde ich schlafen. Und ich musste immer aussteigen. Im Ausland habe ich, als ich 17 war, heimlich im Auto geweint. Ein Auto ist gerade groß genug für eine ganze Familie. Im Auto entsteht eine enge Gemeinschaft. Solange ich im Auto mit einer Familie saß, war ich plötzlich Teil von etwas, das mir eigentlich fremd war, etwas, das ich vermisst habe. Deswegen machte es mich traurig. Ich fühlte mich glücklich und fehl am Platz zugleich. Ich habe in meinem Leben mit vielen Familien in ihren Autos gesessen, und solange ich da saß, gehörte ich dazu. Menschen, die ein Auto haben, strahlen Souveränität aus. Sie holen ab, sie bringen nach Hause, sie sind Möglichmacher, sie riechen anders, nach Polstersitzen, Wunderbäumen und Autoradios. Sie haben dicke schwarze Schlüssel, sie sind unabhängig, sie brauchen niemanden bitten, sie können ihre rückenkranke Mutter einfach einpacken und mitnehmen. Sie können ein Stück zu Hause transportieren, große, schwere Dinge oder sie können viel einkaufen. Autos sind Souveränität. Und der große schwarze Mercedes, in dem ich gerade sitze, ist sehr souverän. Ja, die Capri-Sonne. Die Capri-Sonne führt uns zum Thema Einkaufen. Arm sein, sagt meine Mutter, ist sich durch dieses überfällige Warenangebot hindurchschwitzen zu müssen, wenn man einfach nur etwas einkaufen gehen will. Meine Mutter mag keine Trinkpäckchen. Nicht nur, weil sie umweltschädlich und teuer, zudem mit nur wenig und außerdem noch ungesundem Inhalt versehen sind. Meine Mutter mag keine Trinkpäckchen, weil Trinkpäckchen arme Mütter demütigen können. Wenn eine befreundete Mutter die kleinen Dinge aus ihrer Tasche holte, um sie ihren Kindern und vielleicht auch mir eins anzubieten, dann bekam meine Mutter noch einmal vorgeführt, dass sie solche Sachen nicht kaufen konnte. Diese kleinen Sachen, die Kindern so viel Spaß machen, Capri-Sonne, Fruchtzwerge, Brausepulvertüten und Bifi. Andere bekamen solche Leckereien mit in die Schule. Für mich gab es immer das gleiche Schwarzbrot mit Kräuterstreichkäse, Möhren, Äpfel, eine Tomate oder auch mal ein Stück Käse und Knäckebrot. Eigentlich ein gesundes Essen, eigentlich lecker, aber langweilig. Es ist eben ein Unterschied, ob man sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheidet, gewisse Dinge nicht zu kaufen, wenn man weiß, man könnte es, oder wenn man etwas nicht kauft, weil man es nicht kann. Selbst wenn es nicht besonders gesund ist, ein Trinkpäckchen kann so zum Statussymbol werden. Einkaufszettel. Was wir immer zu Hause hatten, waren Zwieback, Haferflocken, Spaghetti, Mehl, Äpfel, Pfefferminzbonbons, den abgepackten Gouda vom Aldi, Gurke und Tomaten, Ovomaltine, Kräuterstreichkäse und das Sonnenblumenkernbrot für mein Schulbrot, eine Zeit lang die Knoblauchsalami vom Aldi, Zwiebeln und Kartoffeln, Rotkohl, Möhren und Erbsen im Glas, oft Spinat und Buttergemüse tiefgefroren, Sauerkraut, Kraut und den Magerquark für meine Mutter. Salmiakpasteln hatte meine Mutter außerdem meistens für eine Erkältung auf Vorrat. Am Anfang des Monats kauften wir mit der Rolltasche beim Aldi Großeinkauf ein. Auch mal mehrere Tafeln Schokolade, mal Schokoküsse, vielleicht eine Prinzenrolle oder eine Packung Haribo oder Lakritzschnecken. Im Winter hatte meine Mutter immer Fenchelhonig und Vitaminsaft für mich zur Stärkung der Abwehrkräfte dabei. Nach dem Großeinkauf am Anfang des Monats wurde in den nächsten Wochen eben nur noch das Notwendigste nachgekauft. Und die letzte Woche im Monat war dann eben etwas karg. Und die Kekskrümel knisterten in den leeren Dosen, wenn man sie hin und her bewegte, was ich oft machte, um zu gucken, ob nicht vielleicht doch noch irgendwo ein Keks war. Typische Gerichte bei uns waren Spaghetti mit Würstchen, Ketchup und Käse, Spaghetti mit Käsesoße oder Spaghetti mit Butter, Salz, Tomatenmark und Käse. Als wir noch einen Fernseher hatten, haben wir uns am Freitagabend manchmal etwas Besonderes zum Auftakt des Wochenendes gegönnt. Manchmal kauften wir eine Tiefkühlpizza. Spinat oder Margherita, die wir dann noch extra belegten mit Zwiebeln, Käse und Gewürzen, und essen durfte ich sie vom Fernseher zu einer der Serien, die man damals schaute. Oder wir haben dazu eine unserer Lieblingsopern aufgelegt, Carmen von Georges Bizet oder den Troubadour von Giuseppe Verdi, wenn es nach mir ging. Meine Mutter hatte nämlich viele Opern auf Vorrat. Kleine Haferflockenkunde. Für eine bestimmte Sorte Vielkorn-Schmelzflocken als Babynahrung ist meine Mutter früher zwei Bezirke weitergefahren, um sie für uns zu bunkern. Dass das Geld immer irgendwie gereicht hat, haben wir ihrer Disziplin und Kölns Haferflocken zu verdanken. Das sind nämlich die besten, sagt meine Mutter, was auch immer an diesen Haferflocken besser sein mochte als an anderen. Aber meine Mutter ist gelernte Krankenschwester und kennt sich aus mit Ernährung. Sie weiß, dass die Nährstoffe direkt unter der Schale sind und die Herstellung schonend sein muss. Es gibt da ein paar Marken, die sie noch aus ihrer Kindheit kennt und denen sie wegen der Qualität vertraut. Kölns Haferflocken gehören dazu, Brands Zwieback und die Gläschenkost von Hipp und, wenn es um Seife geht, Palmolive. Seit ihr Stiefvater, der Seemann, das Motorenöl eben nur mit Palmolive von seinen Händen entfernen konnte. Manche Marken sind eben wie vertraute Bekannte, von denen trennt man sich ungern. Und Haferflocken sind die perfekte Notfallnahrung. Sie machen satt und enthalten Vitamin B1, B6 und E, Zink, Eisen und Calcium, Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren. Hatten wir zu viel ausgegeben, galt unser Versprechen, in den nächsten Tagen essen wir nur Haferbrei. Daran hat sich von uns beiden, glaube ich, aber nur meine Mutter gehalten. Kochbücher und Rezepte. Meine Mutter hat selten nach Kochbüchern gekocht. Meistens haben uns einige wichtige Zutaten gefehlt, sodass wir die Gerichte immer wieder auf das reduziert haben, was wir halt sowieso beim letzten Einkauf mitgebracht hatten. In unseren 3 Kochbüchern haben wir meistens nur die Bilder angeschaut. Das Schönste war ein vegetarisches Vollkorn-Kochbuch, das wir oft durchgeblättert haben. Und manchmal haben wir versucht, die Rezepte mit den Zutaten, die wir am ehesten da hatten, nachzukochen. Wir hätten uns vielleicht 1 bis 2 der fehlenden Zutaten pro Einkauf leisten können, aber nie alles auf einmal. Und allein die Entscheidung, mit welchem Rezept man hätte anfangen sollen, war irgendwie zu schwer. Wenn sie kochte, drehte sich alles um mich und meine Essgewohnheiten. Nie ging es darum, was meine Mutter gern aß. Als ich dann in der Grundschule Vegetarierin wurde, zusammen mit einer Freundin, hat meine Mutter auch fortan kein Fleisch mehr für sich selbst gekauft. Wir hatten es auch vorher nicht oft auf dem Tisch. Sie hat eine Zeit lang versucht, die Küche auf etwas anderes Gemüse umzustellen, aber das mochte ich damals nicht. Und weil sie es nicht nur für sich selbst kochen wollte und Angst hätte, sie müsse das Essen dann womöglich wegwerfen, hat sie auf diese Abwechslung fortan verzichtet. Zum Experimentieren war nicht genug Geld da, sagt meine Mutter im Rückblick. Und zum Experimentieren hätte damals zum Beispiel Zucchini oder Aubergine gehören können. Die gab es nämlich kaum bei uns. Dafür immer neue Variationen von Haferflockenplätzchen, und die mochten alle meine Freundinnen, nur ich nicht. Und es gab immer Äpfel. Und wenn wir unterwegs waren, hatte meine Mutter grundsätzlich eine Flasche Wasser oder Tee dabei, Pfefferminzbonbons und Äpfel. Und wenn ich quengelte, Mama, ich will mal wieder was Leckeres essen, dann sagt sie, na dann, iss doch einen Apfel. Der Hammer. Ja, wir sind ja auch gut in der Zeit. Der Hammer steht für Lebensläufe oder Lebensverläufe und in diesem Fall für den Lebenslauf meiner Mutter. Der ist auch im Buch drin, aber ich habe ein paar Ausschnitte ausgewählt, deswegen habe ich die hier auf Papier. Es gibt ja dieses Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich bin damit nicht so ganz einverstanden, weil ich meine, es hat ja aber noch lange nicht jeder die gleichen Werkzeuge. Und jeder weiß, wie man mit einer schlechten Bohrmaschine nicht gut das tun kann, was man eigentlich wollte. Meine Mutter. Die Familiengeschichte meiner Mutter ist geprägt von Unsicherheit, Entbehrung und Überlastung. Meine Mutter war all die Jahre, die ich mit ihr zusammenlebte, bis auf eine unglückliche und ungleiche Liebesgeschichte allein. Das heißt, auch ich bin ihre einzige Bezugsperson. Das hat mich manchmal ganz schön überfordert. Zumal in unseren Streitereien ihre alten Familienkonflikte eine Rolle spielten, die mit mir selbst ja eigentlich gar nichts zu tun hatten. Das habe ich aber erst verstanden, nachdem ich ausgezogen war. Innerlich hat meine Mutter immer gekämpft. Das ist schwer, wenn man mit seinen Gedanken, Problemen, Wünschen und Hoffnungen ganz alleine ist. Niemand hat ihr praktisch geholfen, niemand hat sie ermutigt oder dafür gesorgt, dass sie sich mal entspannen kann. Es gab da keine Studien- oder Arbeitskollegen, keine Groß- oder Schwiegereltern, die mit anpackten oder ein Stück Geselligkeit in unseren Alltagsleben brachten. In unserem Universum gab es nur uns zwei. Vermutlich sah meine Mutter deswegen auch keine andere Möglichkeit, als mit sich selbst zu kämpfen, sich ganz zurückzunehmen und sich nur auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Tochter einzulassen. Jede weitere Bemühung um Freunde, Bekannte oder gar einen neuen Partner hätten ein Mehr an Selbstdarstellung, an Geld und Kompromissen gefordert. Positiv formuliert, totale Aufopferung einer Mutter für ihr Kind. Negativ formuliert, totale Selbstaufgabe einer jungen Frau, die Potenzial und Ambitionen hatte, aber keine Unterstützer und auch nicht in der Lage war, sich diese zu suchen. Meine Mutter hatte wie mein Vater eine Nachkriegskindheit, eine, die das Kind nicht so ganz unversehrt zurücklässt. Auch ihr hat wie meinem Vater Geborgenheit gefehlt, ein Zuhause. Hinzu kamen viele Missverständnisse in der Familie, die nie aufgeklärt wurden und die sie ein Leben lang begleiten. Meine Mutter wurde 1951, 8 Jahre nach meinem Vater, geboren. Meine Oma hatte sich damals nach einer Flucht aus der Ukraine und nach einer Jobtour durch ganz Deutschland schließlich in Ostfriesland niedergelassen. Die Familie meiner Oma gehörte zu den Deutschstämmigen, die heimgeholt werden sollten, als die Russen 1941 schon in der Nähe ihres Dorfes waren. Meine Mutter hat ihren Vater Lennart Bülow, den meine Oma nach den Fluchtjahren beim Arbeiten auf einem Bauernhof kennengelernt und geheiratet hatte, nie gesehen. Als sie geboren wurde, waren ihre Eltern schon geschieden. Die Geschichte wiederholt sich eben. Und dieser Lennart Bülow verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen. Meine Oma und ihr zweiter Mann haben ihn später vergeblich gesucht. Er hat also nie Unterhalt für seine beiden Töchter gezahlt, meine Mutter und ihre größere Schwester. Meine Oma ist dann nach Emden gezogen und hat in einer Hotelrezeption gearbeitet. Die beiden Mädchen kamen für 2 Jahre ins Heim. Im Hotel lernte meine Oma den Norweger und Pumpmeister zur See Bengt Ole Henrik Håkonsson kennen. Er war es, der die beiden Mädchen aus dem Heim wieder nach Hause holte. Und meine Oma war wieder schwanger. Als die beiden neuen Geschwister da waren, durften meine Mutter und ihre Schwester zuerst nicht mit auf das Familienfoto. Was hätte denn die Familie des Mannes in Norwegen denken sollen, wenn sie sahen, dass die Frau nochmal 2 Kinder mit in die Ehe brachte? Das war halt in den 50ern. Meine Mutter hat nur liebevolle Erinnerungen an die Zeiten, wenn der Stiefvater mal zu Hause war. Auf einem Bild sieht man sie an der Hand des Stiefvaters gehen. Das war ein wichtiger Moment für sie. Und vielleicht hätte er sie auch noch adoptiert, aber er starb 1962 in Bangkok an einem Herzinfarkt. Und in Emden lebten fortan 5 Leute von einer kleinen Witwenrente für 3 Personen. Meine Mutter besuchte in Emden die Volksschule, wurde danach Schwesternschülerin des Deutschen Roten Kreuzes in Bremen und bestand 1972 ihr Examen als Krankenschwester. Sie musste immer sehr sparsam leben. Sparsamkeit war sie gewöhnt und gelernt hat sie immer gern. Aber schon bei ihrer ersten Anstellung als Krankenschwester im evangelischen Krankenhaus Oldenburg bestätigte sich, was sich schon während der Lehrzeit angedeutet hatte, nämlich dass sie den Anforderungen ihres Berufs körperlich einfach gar nicht gewachsen war. 1 Jahr später machte sie auf der Berufsfachschule in Emden ihre mittlere Reife nach. Ihre Deutschlehrerin ermutigte sie, das Abitur anzustreben. Und meine Mutter träumte davon, Literatur und Philosophie zu studieren, in eine intellektuelle Welt einzutauchen, wo sie alle ihre existenziellen Fragen stellen durfte. Über diese Zeit notierte sie in ihrem Tagebuch. 1974, ich bin 23 Jahre alt, Leonore de Balzac, identifiziere mich mit seinen jugendlichen Gecken, die aus der Provinz nach Paris gehen, um Literaten zu werden. Sie und ich wollen mit Röntgenaugen das Leben und alle seine Erscheinungen erfassen. Sie und ich fühlen uns absolut klassenlos, über alle Klassenkategorien erhaben. Wir sind unabhängige Geistseelen. Nach der mittleren Reife geht meine Mutter also ans Berlin-Kolleg. Sie will Abitur machen. Ihre Geschwister finden es mutig, dass sie sich in diese große Stadt wagt. Für sie selbst ist es eine hoffnungsvolle Zeit. Sie fühlt sich stärker als zuvor. Ihre langen, glatten Haare färbt sie hennerot und lässt sich eine Dauerwelle legen. Auf Bildern guckt sie meistens ernst, aber wenn sie lacht, sieht man ihre schönen Zähne und die Augen glänzen. In Berlin angekommen, kennt sie niemanden. Auch in den Kursen fühlt sie sich fremd. Sie sitzt in ihrem Zimmer, möchte aus der Enge der Wände ausbrechen, ist aber zu schüchtern, um einfach die Treppe runterzugehen, sich ins Getümmel zu stürzen und treiben zu lassen. Nach einem Jahr trifft sie jemanden im Kolleg, der ebenso schüchtern ist wie sie. Sie überlegt, ihn anzusprechen. Er kommt ihr zuvor. Es ist mein Vater. Als meine Mutter ein paar Monate später ungeplant, aber nicht ungewollt schwanger wird, unterbricht sie das Abitur. Und als ich da bin, soll mein Vater mich versorgen, wenn sie in der Schule ist. Es ist eigentlich alles geplant. Sie pumpt Milch ab, bereitet alles vor. Meinem Vater wächst die Verantwortung für die Familie trotzdem über den Kopf. Er wird wieder depressiv und er macht meiner Mutter ungerechtfertigte Vorwürfe. Meine Mutter hat also niemanden, der verlässlich auf das Kind aufpasst, damit sie zur Schule gehen kann. Zu Hause kann sie sich nicht gut auf die Hausaufgaben konzentrieren. Dann erfährt sie, dass man sie falsch eingestuft hat und sie ein ganzes Jahr wiederholen muss. Und da gibt sie auf, beantragt Sozialhilfe und eine Wohnung für sich und mich allein. Und sie beginnt eine Therapie. Als ich 3 bin und in den Kindergarten gehe, macht sie eine Weiterbildung zur Laborassistentin. 6 Monate lang bin ich von 6 bis 18 Uhr im Kindergarten. Wenn sie mich abholt, ist sie hin und zurück 2 Stunden unterwegs gewesen. Dann muss sie mich noch versorgen und Hausaufgaben machen. Nach einem halben Jahr kann sie nicht mehr. Sie kommt nicht durch die Prüfung und sie bricht ab. Zu meiner Einschulung ziehen wir in einen anderen Bezirk, nach Spandau. Meine Mutter sagt, sie konnte sich damals nicht mehr konzentrieren, nichts mehr lesen. Ihr Versagen belastet sie schwer. Sie schreibt alle Krankenhäuser im Umkreis an, aber eine Teilzeitstelle als Krankenschwester gibt es nicht. Schichtdienst oder kein Dienst, lautet die Antwort. Sie verkriecht sich zu Hause und übersetzt ein schwedisches Buch, ohne die Sprache zu können, nur mit dem Wörterbuch. Es dauert 3 Jahre und es hält sie zusammen. Es ist die Biografie eines schwedischen Opernsängers. In seiner Geschichte findet sie alles, wovon sie träumt. Die Geschichte einer Ehe mit 2 Partnern, die sich auch in Krisenzeiten unterstützen und durch schwere Zeiten tragen. Niederlagen und Siege und die Musik. Es folgen Jahre mit Mehraufwandsentschädigungen und 1-Euro-Jobs. 3 Jahre lang unterstützt sie so eine Mitarbeiterin im Jugendamt, im Archiv und in der Sachbearbeitung. Eine richtige Stelle darf daraus aber aus rechtlichen Gründen nicht werden. Sie macht dann eine Umschulung zur medizinischen Schreibkraft, macht Praktika, danach sammelt sie die schönsten Absagen in einem Ordner, die, die irgendwie persönlich klingen und als ob der Arbeitgeber ihr wirklich Glück wünschen würde. Meine Mutter weiß eigentlich viel, kennt sich gut aus in Literatur, sie kann mit einem Computer umgehen, aber sie findet kein Angebot, das einer Frau über 40 ohne Berufserfahrung und ohne Berufsabschluss eine für sie geeignete Arbeitsmöglichkeit in Aussicht stellt. Sie legt es sich so zurecht, dass die Sozialhilfe der Lohn ist, den sie für ihre Mühen bekommt, damit sie sich nicht zu schämen braucht. Den Frosch. Mit dem Frosch, dann haben wir vielleicht noch 1 und dann den Abschluss. Ups. So, der Frosch. So. Mein erster Fasching im Kindergarten war eine Katastrophe. Es standen nur die gleichen bunten Tücher wie jeden Tag zum Verkleiden zur Verfügung, die zwar zu Hause ihren Zweck erfüllten, aber außerhalb meiner eigenen kleinen Welt schienen sie mir trotz des guten Zuredens meiner Mutter nicht mehr gut genug. Ich wusste, dass die Mädchen in rosa glänzenden Satin-Kostümen als Prinzessinnen kommen würden, mit silbernen Kronen auf dem Kopf. Und ich wollte auch eine Prinzessin sein. Ich liebte Märchen und Prinzessinnen und trug oft ein Märchenbuch mit mir herum. Doch selbst von unseren edelsten Alltagskleidungsstücken sah ich mich nicht geadelt. Dann lieber gar kein Kostüm. Also ging ich missmutig zum Kindergarten, sah meine Konkurrentin mit ihren langen, hellblonden Haaren unter der Krone und meine beste Freundin in einem perfekten Mauskostüm mit großen grauen Ohren auf dem Kopf. Eine Kindergärtnerin hat die Situation erkannt. Sie zog mich in den Nebenraum, hat mich geschminkt und mir eine weiße Stola über die Schultern gelegt und eine Schleife ins Haar gebunden. Ich war dann irgendetwas Spanisches. Ich war zwar noch nicht ganz zufrieden, aber immerhin fähig, mich in den Kreis der tanzenden Prinzessinnen, Mäuse und Piraten einzureihen. Es gibt ein Foto von diesem Tag, auf dem ich noch mit Tränen in den Augen zwischen den anderen im Gewusel stehe, die weiße Stola über meinen rot-blau gestreiften Niki-Pullover. Und Fasching war seit diesem Jahr jedes Jahr ein Problem. Einmal rettete mich der ausgediente schwarze Kordmantel meines Vaters. Mit einem Plastikgebiss wurde er zu einem ganz passablen Vampirkostüm. Problematischer war das Jahr, in dem ich als Schildkröte gehen wollte. Ich war vernarrt in Schildkröten, spätestens seit Michael Endes unendlicher Geschichte, und ich wünschte mir so sehr einen richtigen Panzer, den man auf den Rücken schnallen konnte. Ich wollte nicht nur aussehen wie eine Schildkröte, ich wollte mich in eine verwandeln. Meine Mutter lief also müde hinter mir durch die Kaufhäuser. Ich kaufte grüne Leggings, ein grünes T-Shirt, Textilfarbe, bemalte es mit einem Schildkrötenpanzermuster und versuchte schließlich ein Gebilde aus grüner Pappe zu basteln. Es sah am Ende aus wie ein großer Chinahut. Und ich war also hauptsächlich grün und ich musste in der Schule jedem erklären, dass mein Kostüm auf gar keinen Fall einen Frosch darstellen sollte. So, jetzt würde ich sagen, noch eins vielleicht. Die Zigarettenpackung. Jawohl, das passt. Die Zigarettenpackung ist nämlich mein Vater. Rauchen ist ja schließlich das Einzige, was ihm das Leben noch ein bisschen, versüßt. Also, mein Vater war der mürrischste Taxifahrer in ganz Berlin, aber garantiert. Er ist nach dem zweiten Semester Politik an der Freien Universität Berlin auf der Taxe hängen geblieben, sagt er. Dabei hasste er den Job. Ich konnte mir eh nie recht vorstellen, wie er dann überhaupt Geld damit verdienen konnte. Ein Taxifahrer, der andere Menschen nicht mag? Wie soll denn das gehen? Immer dieses Gewäsch, das ich mir anhören muss, meckerte er. Im Winter erzählen mir die Leute, dass es kalt ist und im Sommer, dass es warm ist und an verregneten Tagen höre ich, ach, ist das ein Wetter. Vorn bei ihm durfte bald keiner mehr sitzen. Und die Standardfrage der Fahrgäste, wie das Geschäft denn so laufe, quittierte ihr mürrisch mit, über Geschäfte redet man nicht, Geschäfte macht man. Ansonsten grummelte er so unfreundlich wie möglich vor sich hin, damit die Fahrgäste verstanden, der hier will nicht reden. Dabei mag mein Vater intelligente Gespräche. Seine besten Fahrgäste der letzten 30 Jahre lassen sich an einer Hand abzählen. Ein Geologieprofessor, der mein Vater mit seinen Kenntnissen über Steine die ganze Fahrt lang begeistern konnte, Günter Grass mit Sohn und Sebastian Hoffner. Gut, mein Vater hat halt auch Ansprüche. Und wer erwartete schon, mit diesem grauhaarigen Wuschelkopf intelligente Gespräche führen zu können? Das ist meine Form von Protest, sagt mein Vater immer, wenn man ihn auf seine wirren, grauen Locken anspricht, an die er niemanden Hand anlegen lässt. Sie sind Protest gegen alles, was sein Leben trist macht. Hartz IV, verweigerte Chancen, und die Erwartungen der Normgesellschaft, zu denen er einfach nicht passt. Früher habe ich immer darauf gehofft, seine Locken zu erben. Er hofft immer noch darauf, dass das Minus auf seinem Konto irgendwann endlich abschmilzt. Aber jedes Jahr kommt irgendwas dazwischen. Mein Vater ist im November 1943 geboren. Seine ersten Nächte als Säugling verbringt er im Luftschutzkeller. Seine Mutter konnte ihn nicht versorgen. Als Einjähriger war er für anderthalb Jahre im Kinderheim. Er erfuhr früh den Mangel an Geborgenheit. Bei Kriegsende 1945 war er wieder vereint mit Mutter, Großmutter und seinem Vater. Als er 3 war, starb der Vater. Wieder ein Verlust. In den Kindergärten, in die er geschickt wurde, fühlte er sich fremd. Die Kinderspiele waren für den kleinen Michi eine Qual. Ene mene mu und raus bist du. Er fühlte sich ja sowieso schon draußen. Von seiner Mutter hat sich ihm vor allem das Allmächtige »Aus dir wird doch eh nichts« ins Gedächtnis gebrannt. Deswegen wird er später die Psychoanalytikerin Alice Miller lesen und bei jeder Gelegenheit aus ihrem »Das Drama des begabten Kindes« zitieren, um zu zeigen, dass seine Mutter mit seinen Fähigkeiten und Talenten einfach nichts anzufangen wusste. Wäre mit etwas mehr Ermutigung vielleicht manches anders geworden? Seine erste Ausbildung bei der Bahn musste er als 20-Jähriger abbrechen, weil er Angstzustände und Depressionen bekam. Der Arzt verordnete ihm Beruhigungsmittel und viel ausgehen, damit die Lebenslust geweckt wird. Er wurde monatelang krankgeschrieben. Nach seiner Genesung ging er nicht zurück zur Bahn, sondern jobbte als Hilfsarbeiter und machte später eine Ausbildung zum Industriekaufmann in der DDR. Mein Vater ist ein offizielles Stasi-Opfer. Von 1967 bis 1969 war er als politischer Gefangener inhaftiert. Dabei war er nie wirklich politisch. Er war ein sensibler Träumer und wollte einfach nur in den Westen, in das bunte Lichtermeer der Reklametafeln eintauchen, das er vor der endgültigen Schließung der Grenze vom S-Bahn-Ring aus noch sehen konnte. Er wollte zeichnen lernen. Seine Mappe habe ich mir als Kind oft angeschaut. Landschaften aus dem Eisenbahnfenster, die seine Sehnsucht nach dem Reisen ausdrückten, und Straßenszenen, in denen ein junges Mädchen im Minirock morgens um 5 vom Club nach Hause geht. Das war für ihn Berlin und der Westen. Dort gab es für solche wie ihn, die im Osten nicht ins Schema passten, noch Hoffnung. Aber er zögerte zu lange. 1961 stand er als 16-Jähriger auf der Friedrichstraße vor der Mauer, die gerade gebaut wurde. Da gab es jene Sekunden, in denen er über den Zaun hätte springen können. Und während er noch mit sich rang, wurde er von einem Volkspolizisten verscheucht und die Chance war verstrichen. 6 Jahre später versteckt er sich unter einer Sitzbank, um sich im Zug von Budapest nach Wien über die Grenze zu schmuggeln. Der Versuch misslang, weil ein Träger seines Rucksacks unter der Bank hervorguckte. Er kam 3 Jahre ins Gefängnis. Nachdem er aus der Haft entlassen worden war, hat er nicht gleich wieder einen Ausreiseantrag gestellt, sondern gejobbt. Der Traum vom Westen war etwas blasser geworden. Als dann 1975 sein Antrag genehmigt wurde, war er schon nicht mehr so zuversichtlich. Ab 1977 durfte er nicht mehr zu Besuch in den Osten einreisen. Dann sah es eine Zeit lang gut für ihn aus. Er machte das Abitur auf dem 2. Bildungsweg am Berlin-Kolleg nach, um zu studieren. Aber für mehr reichte die Energie dann nicht. 1977 im Winter bekam er wieder Angstzustände und ging für einen Monat in die Nervenklinik. Das Jahr danach war für ihn ein hartes Jahr, sagt er. Und in ausgerechnet diesem Jahr hat er meine Mutter getroffen. Als ich 2 Jahre alt war, hat er wieder einen Neuanfang versucht. Er wollte zur See fahren. Die See war immer seine Leidenschaft. 2-mal hat er auf einem Schiff angeheuert. Das erste Mal ist er ein Jahr geblieben, dann gab es Streit mit irgendeinem Vorgesetzten. Er hätte sich mehr Zeit geben müssen. Vielleicht hätte es ein Jahr später doch mit einem Ausbildungsplatz geklappt. Aber er war ungeduldig und kehrte zurück nach Berlin, um Taxi zu fahren und es doch nochmal mit dem Studium zu probieren. Dann hat mein Vater versucht, sich mit einem Kurierdienst selbstständig zu machen. Ein Traumjob, meinte er. Er besuchte das Gründerseminar der Agentur für Arbeit, ließ sein Auto teuer umbauen, damit er Aufträge über Funk annehmen konnte, und dann kamen keine. Mein Vater hat eine lange Reise hinter sich. Er war Eisenbahner, Monteur, Kurier, Bürohilfskraft, Zementhilfsarbeiter, Lagerarbeiter, Werbehilfskraft, Lagergruppenleiter, Wachmann, Decksmann, Student, seit 1982 dann Taxifahrer und seit 2005 ist er Kunde des Jobcenters. Als sich meine Eltern trennten, entschied meine Mutter, dass ich meinen Vater kennen sollte. Ich erinnere mich noch an 2 oder 3 laute Streitereien, wenn er uns besuchen kam. Damals war ich 2 oder 3 Jahre alt. Danach hörten die Streitereien auf. Meine Eltern haben sich dann höflich und förmlich behandelt und eigentlich nicht wieder angeschrien. Mein Vater kam und holte mich ab. Oder er kam eben nicht. Oder er kam viel zu spät. Mein Vater und ich führen eine von diesen schwierigen Vater-Tochter-Beziehungen. Mein Vater weiß das. Er spart auch nicht mit Selbstvorwürfen. Die Schuldgefühle haben ihn schon immer daran gehindert, wirklich etwas zu verändern. Das hat sicher mit seiner eigenen Kindheit zu tun. Trotzdem hat unsere Beziehung in den letzten Jahren so eine Art Happy End erlebt. Und anrührend sind die Zeilen, die er mir einmal geschrieben hat. Im Herbst 2011 schrieb er mir nämlich einen Brief. Darin schreibt er: Es ist wahr, ich habe liederlich gelebt. Dauernd in Kneipen gehockt, viel getrunken, aber nichts erlebt, nur still in der Ecke gesessen und mich weggeträumt. Dabei hat sich auch viel Geld weggeträumt. So deprimierend wie die Arbeitslosigkeit ist, so quälend ist es, einen Job zu machen, der einem bis hier steht. Und keine Möglichkeit zu sehen, davon wegzukommen. Nein, das ist keine gute psychische Voraussetzung für eine verantwortungsbewusste Vaterrolle. Natürlich habe ich auch davon geträumt, was ich meiner kleinen Undine alles gerne bieten würde. Und bei jedem Bier wurden die Träume schöner. Und dann am nächsten Tag die Absage an dich: Ich kann heute nicht kommen, ich bin krank. Mein Vater war nie ein perfekter Vater. Das ist ihm sehr bewusst, mir auch. Aber er ist der einzige Vater, den ich habe. Er ist mein Vater. Väter kann man halt nicht eintauschen. Aber man kann versuchen, sie zu verstehen und sich mit ihnen zu versöhnen, wenn sie es zulassen. Und ich bin froh, dass wir den Weg dorthin gefunden haben. Und das letzte Stück suche, wie gesagt, ich aus. Das ist auch noch ein kurzes Stück. Und mein Abschiedsstück. Woher kommt dieser Impuls bei Kindern, sich so stark zu fühlen, dass sie glauben, ihre Eltern verteidigen zu können? Immer wenn ich dieses Gefühl der Verletztheit bei meiner Mutter spürte, nach Amtsbesuchen etwa oder nach Konflikten mit anderen Menschen, habe ich die Übeltäter in meiner Fantasie durch meine bloße Anwesenheit und ein paar gut gesetzte Worte fertig gemacht. Wie ein beschützender Wärter wollte ich mich vor meine Eltern stellen, sodass keiner ihnen wehtun, sie traurig machen oder benachteiligen konnte. Richtig verteidigen musste ich meine Eltern aber erst im Ausland. Ich habe mich meistens geschmeichelt gefühlt, wenn mich Erwachsene mal zur Seite nahmen, mir erst erzählten, wie reif sie mich für mein Alter schon hielten und wie ernsthaft sie mich fänden. Und dann folgten ein paar Fragen zu meinem Familienhintergrund. Es waren nur wenige, die sich überhaupt dafür interessierten. Aber die zogen danach ein anerkennendes Resümee, das mit einem optimistischen Blick in meine Zukunft endete: Wie bist du bloß so weit gekommen bei den Eltern? Solche Worte fühlten sich im ersten Moment an, als fiele ein warmer Sonnenstrahl auf mich, der mir jedoch in der nächsten Sekunde so zusetzte, dass mir speiübel wurde. Meine erste Reaktion war Stolz auf mich selbst. Ja, dachte ich, ich bin stark, ich habe es geschafft, ich habe meine Eltern überwunden. Ich hatte mir Respekt verschafft. Gleichzeitig wusste ich immer, dass meine Eltern gute Menschen sind. Was ich als Lob empfand, das war Verrat an ihnen. Denn sie sind grenzenlos großzügig, haben immer alles getan, so gut sie es konnten, und haben mir oftmals von dem Wenigen, was sie haben, auch noch etwas abgegeben. Das wichtigste Kapital in meinem Leben habe ich von ihnen selbst bekommen. Offenheit und Ehrlichkeit, Verständnis und Herzlichkeit und die Fähigkeit, Ängste überwinden zu können, denen meine Eltern noch hilflos ausgeliefert sind, und Verantwortung für meine Taten zu übernehmen. Meiner Meinung nach sind das die wichtigsten Werte im Leben überhaupt. Ich habe also, was ich geschafft habe, nicht trotz, sondern wegen ihnen geschafft. Sie haben mir den Mut gehabt, mir Vorbilder zu geben, die ziemlich weit entfernt waren von unserer Lebensrealität. Darunter sind Größen wie Martin Luther King, Judith Butler, Nelson Mandela, Louis Armstrong, George Tabori, Barbara Streisand, Doris Lessing, eine ziemlich große Mischung. Und doch haben alle eins gemeinsam, was auch meine Eltern mit meinen Helden teilen. Sie sind alle dafür bekannt, dass sie nach ihrem eigenen Verstand gehandelt haben und nicht entsprechend der gesellschaftlichen Konventionen. Und dafür werde ich meine Eltern immer verteidigen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören.
Ja, herzlichen Dank, Frau Zimmer. Ich möchte dann sozusagen eine kleine Fragerunde eröffnen. Ich gehe dann gerne, komme zu Ihnen hin, um mit dem Mikrofon, damit Sie auch dann von den anderen alle gehört und wahrgenommen werden. Ja, wer möchte den Anfang machen?
Es gibt immer Fragen.
Es gibt immer Fragen, ja.
Ich weiß schon, am Ende hört das gar nicht auf.
Frau Wilbert, sehr schön.
Ich wüsste gern, wie Sie dazu gekommen sind, Ihre Erlebnisse aufzuschreiben, schriftstellerisch tätig zu werden.
Ja, das war so. Ich wollte ja in den Journalismus. Ich wollte ja ursprünglich mal Literaturkritiker oder sowas werden, bevor ich noch wusste, dass man davon niemals leben kann. Aber man ist ja idealistisch. Und ich habe also nach dem Studium diverse Praktika gemacht in verschiedenen Redaktionen, unter anderem auch beim Zeitmagazin in Berlin. Und da läuft das immer so ab, man geht dann so in der ersten Woche mit dem Redakteur, der einen betreut, zum Mittagessen und die fragen immer, na, hast du denn schon Themen, ne? Hast du denn schon irgendwas? Und dann habe ich halt so erzählt, was mir so eingefallen war und war sie nicht ganz so begeistert. Ja, das ist kein richtiges Thema, ja, das ist eher so ein Überbegriff, ist noch zu unkonkret. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss irgendwas finden, ne? Jetzt deine Chance jetzt. Irgendwas muss einfach, und dann fiel mir ein, ja, meine Eltern sind beide Langzeitarbeitslose. Ach, das ist ja interessant. Kannst du darüber was schreiben? Ja. Und dann dachte ich, ja, jetzt musst du wohl. Was ich damit sagen wollte oder was ich da schreiben sollte, und dann ging es ja drum wirklich, was ist denn anders, wenn die Eltern arbeitslos sind oder was ist denn an mir anders? Ich bin ja ein Student von vielen von meinen Kommilitonen, wir haben nie über unsere Eltern geredet und denen wäre jetzt auch nicht was in den Kopf gekommen, was an mir anders ist. Und wenig Geld hat ja jeder im Studium. Und das war gar nicht so einfach, das hat eine ganze Zeit gedauert. Da diese Punkte zu finden oder da was zu finden, was ich damit eigentlich sagen wollte. Und ich musste mich selber erstmal richtig damit auseinandersetzen und beschäftigen, zum ersten Mal. Daraus ist dann ein Text geworden, der dann auch im Zeitmagazin erschienen ist, quasi die Kurzfassung von diesem Buch, können Sie im Internet auch finden, gibt es immer noch, ist wirklich komprimiert, die Kurzfassung. Und aus der ist dann eben auch das Buch entstanden. Also glücklicherweise hat mich die Redakteurin dann an ihre Agentur verwiesen. Und die Agentur hat das dann eben, das ist dann schon sehr hilfreich. Die wissen ja, wie die Verlage arbeiten, in welches Programm das reinpasst, wo man das vorschlagen kann. Und dann hat unerwartet schnell zu meiner großen, großen Freude und Begeisterung der Fischer Verlag gesagt, er will es haben. Und so bin ich bei denen gelandet. Und dann hatte ich einen Buchvertrag und dann musste ich auch ein Buch schreiben. Wenn man muss, dann geht's.
Noch weitere Fragen?
Ich möchte erst mal sagen, dass ich sehr berührt bin von dem, was Sie gesagt haben.
Dankeschön.
Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, wie viel Sie über Eltern wissen. Wie kamen Sie zu dem Wissen?
Über Eltern?
Ja, über Ihre Eltern.
Naja, das ist ja so. Also man wird ja Eltern schwer los, auch wenn man geografisch sich entfernt. Und die Themen, die mich beschäftigen, also dieses Thema Identität auch. Auch Selbstbewusstsein ist für mich ein ganz großes Thema, sage ich mal. Bei mir ist das zumindest so. Das hat einfach viel mit meinen Eltern zu tun. Und also gerade meine Mutter ist ja, wie gesagt, wir sind zu zweit in einem relativ kleinen Kosmos. Also einfach unser soziales Umfeld war nicht so groß und wir sind sehr eng aufeinander gehockt, ne? Und wir mussten uns auseinandersetzen. Wir haben uns ordentlich gezofft. Ich bin mit 16 von zu Hause weg, 16, 17, für 3 Jahre nach Schweden. Das war für meine Mutter sehr hart. Sie hat mir das Kindergeld überwiesen. Damit konnte ich dann überleben. Ich bin über eine Kirchengemeinde, so eine Freikirche, Freischule, da irgendwie Privatschule die erste Zeit gegangen, durfte dann später bei einer Familie weiter wohnen. Das war für meine Mutter sehr, 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 sehr hart. Aber für mich war das unbedingt notwendig. Ich musste da weg. Aber als ich dann wiedergekommen bin nach 3 Jahren, da hat so ein Prozess angefangen. Und es war mir auch immer wichtig, weil ich wusste auch, oder ich habe immer gedacht, ja, wenn ich jemals Kinder haben sollte, ne, und ich verstehe mich mit meinen Eltern nicht, dann von wem sollen die lernen, dass man sich, wie man mit Eltern umgeht? Und außerdem ist meine Mutter und meine Eltern sind ja eben auch ein ganz wichtiger Teil, weil da ist ja sonst, also sag ich mal, niemand, der so eng und so die ganze Zeit an begleitet. Außerdem schleichen sich Mütter mit allem, was sie sagen, ja in alles, was man macht und tut. Man wird das ja gar nicht los, so sehr man es auch versucht. Und dann haben wir uns, glaube ich, beide auch sehr bewusst dafür entschieden, uns damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch manchmal dadurch, dass man eben, ich denke, das ist was vielleicht, wo vielleicht viele Kinder von Alleinerziehenden eine Parallele sehen können, da findet halt manchmal so ein Wechsel statt, ne? Dass die Kinder auch auf die Eltern ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, jedes Kind hat das, man will seine Eltern verteidigen, aber wenn ein Elternteil alleine ist und da vielleicht auch sehr verletzlich ist und dann vielleicht noch andere Komponenten dazukommen, dann übernimmt man auch manchmal unbewusst und ohne, dass man das selber mitkriegt, auch so eine Art Elternrolle mit. Weiß ich nicht. Oder es dreht sich um. Auf jeden Fall muss man sich damit auseinandersetzen, dass sich dieses Verhältnis verschiebt, was ich ja auch mit dem feste Kapitel erzählen wollte, ne? Dass das ist irgendwie dann nicht so, wie das in einer anderen Konstellation vielleicht ist. Und ich sag mal, ich habe da mich immer mit diesen Themen auch sehr bewusst versucht auseinanderzusetzen. Und wenn das tatsächlich auf viele Eltern zutrifft, dann hat sich das ja gelohnt.
Ja. Ich schiebe selber auch mal eine Frage ein. Ich habe das Buch vor einiger Zeit gelesen und habe einen, ja, so einen Satz im Ohr noch, in dem drin stand, sozusagen, das schleicht sich so sehr stark sozusagen in die Knochen rein, sage ich jetzt mal, also dieses Lebensgefühl. Und trotzdem habe ich Sie auch heute hier so bei dem, wie Sie es gelesen haben und auch jetzt zum Schluss auch gesagt haben, eigentlich sehr lebensfroh oder positiv oder mit einem sozusagen positiven Ausgang im Moment erlebt oder wahrgenommen. Und so, ich empfinde das so ein bisschen als Diskrepanz. Ich sag mal so, können Sie da was zu sagen, wie das sozusagen dazu gekommen ist? Ich denke, es war ja nicht immer sozusagen vor allen Dingen gut, sondern eben, Sie sagten ja auch selber, es gab eine Menge Konflikte. Ich weiß nicht, ob rübergekommen ist, was ich...
Ja, ich glaube schon. Ich bin eigentlich jemand, der immer sehr schüchtern war, also dieses Verstecken auch eher. Also ich war besser im Verstecken als im Auffallen. Das ist natürlich schön, wenn man dann bei den Erwachsenen ganz gut durchkommt. Ne? Ich war halt nie laut und störend, aber ich bin halt eine von diesen Typen, die sich eher dann so versteckt. Und es ist nicht unbedingt immer besser. Und ich habe mich sehr lange sehr auch gefangen in mir gefühlt. Vielleicht ein Punkt ist natürlich dieses, Klar, man wird erwachsen, das sind Themen, man kann die, also auch so ein Buch ist ja eine Reflexionsarbeit, da sieht man, da betrachtet man die Dinge ja anders, man sieht sich plötzlich auch, man nimmt sich selber anders wahr, man interpretiert das um und man denkt, was man immer denkt, wenn man älter wird, warum hast du dir damals darüber so einen Kopf gemacht? Und dann ist einfach jetzt ja dieses Buch eine wunderbare Gelegenheit, wirklich was zurückgeben zu dürfen und zu sehen, dass gerade diese Schwachpunkte, die mir damals, also gerade in meiner Jugendzeit oder als junge Erwachsene so sehr präsent waren, dass die jetzt, dass ich die benutzen kann, um zu zeigen, dass es halt auch, oder dass ich für andere sozusagen meine schwachen Seiten zeigen kann und in gewisser Weise vorführen kann und damit aber das Gefühl habe, vielleicht kann ich damit auch andere den Weg öffnen, ihre Ängste zu sagen oder ihre Scham zu überwinden. Also gerade wenn es jetzt um Arbeitslosigkeit geht oder wenn es um so ganz komplizierte Familien geht und man das nicht richtig kompensieren kann, dann ist da ja immer ganz viel Scham. Man macht sich ja unglaublich viele Gedanken, gerade als Jugendlicher. Wie wird man wahrgenommen? Wer möchte man sein? Also wie möchte man sich präsentieren? Diese Geschichte sozusagen nutzen zu dürfen als Beispiel, weil ich denke, dass diese Faktoren, die bei Armut oder bei sozialer Benachteiligung immer eine Rolle spielen, sind dieses soziale Netzwerk, sind die Eltern, sind ganz oft Alleinerziehende. Es ist die Arbeitslosigkeit und diese Ausgegrenztheit, die Sie vorhin im Zitat auch hatten, der Eltern. Und all diese Dinge wirken sich auf ein Kind mit aus, ob die Eltern noch so versuchen, das zu überspielen. Man spürt es, man nimmt es mit. Und das meint ja, die kriechen ins Selbstbewusstsein. Und deswegen sage ich, ich bin natürlich einerseits der Mensch, der ich bin. Und ich wäre jetzt auch in anderen Umständen nicht unbedingt anders gewesen. Aber gleichzeitig sind es auch so Faktoren, die mit denen ich nicht alleine bin. Und vielleicht dieses Gefühl, damit nicht alleine zu sein und die Möglichkeit zu haben, so einen ersten Schritt zu machen, zu sagen, guck mal hier, das ist da bei mir so, aber da gibt es Zusammenhänge, die damit zusammenhängen und das gibt mir natürlich auch eine Möglichkeit, daran zu arbeiten, das weiterzuentwickeln. Und daraus hat sich eben entwickelt, dass mir aus diesem Buch vorzulesen, unglaublich viel Spaß auch macht und auch die Begegnung mit Menschen auch unglaublich viel Spaß macht, weil dieses Gefühl, was zurückgeben zu können und sich eben für die Dinge, für die man sich vorher geschämt hat, nicht mehr zu schämen, sondern die sind plötzlich so ein Türöffner. Das verändert vielleicht natürlich dann auch, das ist jetzt mein großes Privileg sozusagen. Heißt aber nicht, dass ich, wenn ich nicht auf der Bühne bin oder nicht hier bin ich ja, also hier komme ich ja mit meinem Buch, ich habe von vornherein bestimmte Aufmerksamkeit, das ist eine bestimmte Situation, die ist ja, sage ich mal, mein Privatleben nicht immer so. Und da ist man dann auch mal natürlich nochmal wieder anders.
Ja, danke. Gibt es weitere Fragen da vorne, sehe ich eine.
Sie haben erklärend zu dem Buchtitel nochmal deutlich gemacht, dass er eigentlich ein falscher ist. Meine Hartz-IV-Familie, Hartz-IV ist jetzt seit 2005 erst Thema. Vorher war es ja die Sozialhilfe und damit kam ja durchaus auch ein Bruch, auch in der Wahrnehmung in der allgemeinen Bevölkerung. Haben Sie oder hat Ihre Familie, Ihre Eltern, haben die diesen Bruch miterlebt? Sagen die, es war nach der Einführung Hartz-IV nochmal in der auch öffentlichen Wahrnehmung nochmal was anderes?
Sag mal so, für meine Eltern persönlich war jetzt dieser Umschwung vielleicht nicht mehr so gravierend, weil einmal, ich war schon aus dem Haus, das heißt, meine Eltern sind dann beide Einzelpersonen und bei den Sachen, die für die beiden relevant waren, die waren jetzt in einem Alter auch, wo, sag ich mal, wo sie nicht mehr so ganz im Fokus der Arbeitsvermittlung vielleicht standen, wobei beide haben auch diese 1-Euro-Jobs und sowas gemacht. Und vom Finanziellen her hat sich da dann nicht so viel verändert. Das hieß dann anders und die Sätze haben sich ein bisschen angepasst. Aber ich denke, Familien spüren das viel, haben das viel stärker gespürt, weil da viel mehr umstrukturiert wird. Und jetzt sind meine Eltern auch beide zwei Menschen, die sehr genügsam sind. Und bis zu der Zeit waren wir halt mit dem Notwendigsten, also Waschmaschine, was weiß ich da, was da umgelegt werden konnte oder was da, also viele Beträge hießen ja dann anders oder wurden anders beantragt. Das gab es dann nicht mehr pauschal obendrauf, sondern wurde so eine extra Sache. Also die haben da jetzt nicht so stark das mitgekriegt, weil sie, denke ich, da schon in so einer Situation war, die sich auch nicht mehr so viel verändert hat.
Ich hoffe nicht, dass die Frage zu intim ist. Wie haben Ihre Eltern auf das Buch reagiert?
Ja, meine Eltern, also mir war ganz, ganz wichtig, dass ich das nicht schreibe und meine Eltern nachher sagen, ja, was hast du denn da erzählt, ne? Sondern mir war das auch schon, also der große Aufreger war sozusagen der Zeitungsartikel, der vorher kam. Und den habe ich meinen Eltern schon gezeigt. Ich habe meine Mutter auch da einbezogen. Mein Vater war da relativ locker. Der sagt, ja, mach mal, das stimmt schon. Meine Mutter hat mehr mit mir diskutiert. Aber wir haben, also es steht nichts in dem Buch, was auch sie betrifft, was sie nicht vorher gelesen hätte und wozu sie auch gesagt hat, so will ich das nicht drinstehen haben, dann steht das nicht so drin. Wir haben an ein paar Stellen ein paar Kompromisse ausgehandelt, aber sie hat die zumindest in dem Moment abgenickt. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und man spürt vielleicht auch immer wieder, ich habe ja auch an meine alten Tagebücher geguckt, ich habe Tagebücher meiner Mutter gelesen, also lesen dürfen, ich habe aus Briefen zitiert, ich habe mit ihr auch gesprochen über Themen, weil mir das gar nicht so bewusst war, zum Beispiel mit dem Einkaufen, wie sehr sie sich da eingeschränkt hat. Und das ist auch alles in dem Buch drin. Also auch wenn das durch meine Stimme ist und durch meine ganz subjektive, kindliche, auch voreingenommene Perspektive, ist mir sehr wichtig, dass meine Eltern auch in diesem Buch zu Wort kommen, weil eigentlich versuche ich ja für sie zu sprechen. Und ich meine, wenn ich das jetzt geschrieben hätte, so wie ich das für richtig halte oder wie irgendein Journalist, der halt irgendwo reingeht und über etwas berichtet, dann ist es wieder über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Und ich wollte zumindest probieren und hoffe, dass das Buch eben dafür stehen kann, dass es wirklich ihre Geschichte auch miterzählt und die sichtbar wird, auch wenn es meine Stimme ist.
Ja, ich sehe jetzt zumindest keine Wortmeldung mehr. Dann möchte ich vielleicht in der Tat hier jetzt zum Schluss kommen und ganz herzlich allen Zuhörenden danken. Ich würde gerne nochmal sozusagen den Bogen zum Anfang schließen. Das Ganze ist ja veranstaltet worden im Kontext der Solidaritätskollekte im Bistum Aachen. Die Solidaritätskollekte wird am 7. und 8. Mai in den Kirchengemeinden abgehalten. Und wir laden herzlich ein, eben, wenn Sie Gottesdienstgänger sind, gerne die Aktion eben bei der Gelegenheit zu unterstützen. Man kann sich auch über das Internet, die Arbeitslosenarbeit im Bistum Aachen als Homepage das unterstützen. Für die Kosten, die im Vorfeld jetzt für die heutige Veranstaltung mit Werbung, mit Plakaten oder ähnlichem entstanden sind, können Sie gerne einen kleinen Obolus vorne in einen Elefanten werfen. Das ist unser Spendenelefant oder unser Haustier. Und ansonsten steht hier vorne die Brigitte Gasper aus ehrenamtlicher Mitarbeiterin bereit, auch ein paar Bücher zu verkaufen. Und ich denke, Frau Zimmer wird gerne auch noch das eine oder andere Buch signieren. Und ansonsten darf ich mich bei den Beteiligten, die jetzt so praktisch hier was vorbereitet haben, bedanken. Bei den Leuten, die heute im Schreibworkshop sozusagen sich da schon mal auch mit auseinandergesetzt haben mit der Thematik. Bei Ihnen, Frau Kolbe, besonders, dass Sie auch bereit waren, heute hier das mit vorzutragen. Und dann darf ich mich noch bei Andreas Hütten für Licht und Ton bedanken. Und wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg gleich, wenn es denn soweit ist. Und ansonsten vielleicht bei einer anderen Veranstaltung. Sie haben ein paar Zettel, wenn Sie Interesse haben, über weitere Arbeit des Volksvereins informiert zu werden. Füllen Sie die aus und legen die einfach hier vorne auf die Theke. Dann werden wir Sie gelegentlich eben über weitere oder ähnliche Veranstaltungen auch informieren. Vielen Dank und einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend. Applaus